SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir haben heute Tandem Hörer live. Globalisierung, Digitalisierung, unsere Arbeitswelt verändert sich rasant. Hierarchie war gestern, sagen die einen und sprechen von mehr Selbstverantwortung, Flexibilität und den Möglichkeiten, neue Wege zu gehen. Miese Arbeitsbedingungen, keine Pausen, zu wenig Lohn, Abbau sozialer Standards, beklagen die anderen. Wie erleben Sie die Veränderungen an Ihrem Arbeitsplatz? Und wie kommen Sie mit diesen Veränderungen zurecht? Rufen Sie an, die 07221 2000, oder Sie schreiben eine Mail an tandem@swr.de. Fragen stellen dürfen Sie auch. Unser Studiogast ist Eva Welskop-Deffa, Vorstand für Sozial- und Fachpolitik im Deutschen Caritasverband, auch erfahren als Gewerkschafterin und in der Familienpolitik. Guten Abend, Frau Welskop-Deffa.
Hallo Lechner.
Wenn Sie an die Anfänge Ihres Berufslebens zurückdenken und mit heute vergleichen, was sind da die entscheidendsten Veränderungen, die Sie erlebt haben?
Naja, als ich ins Berufsleben einstieg, da war das Faxgerät eine wirkliche technologische Revolution. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich mir damals freiberuflich tätig ein solches Gerät anschaffte und es hatte so eine Thermorolle. Das war wirklich der absolute Knüller. Und wenn Sie heute mit einem Faxgerät versuchen, die Kommunikation mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen aufzubauen, dann haben die ein bisschen die Vermutung, sie seien sozusagen im Museum tätig.
Aber damals hat wahrscheinlich das Faxgerät die Arbeit beschleunigt plötzlich.
Total. Es hat die Arbeit unglaublich beschleunigt, weil ich war damals freiberuflich für einen Bundestagsabgeordneten tätig. Und dann konnte ich von meinem Arbeitsplatz in meiner Wohnung, das war so ein Souterrainraum, da konnte ich direkt in das Abgeordnetenbüro meine Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen schicken. Ja, das hätte ich sonst mit der Post schicken müssen und hätte mindestens 2 Tage gebraucht.
Und diese Beschleunigung, die Sie da ansprechen, die wird uns noch mehr beschäftigen. Würden Sie die insgesamt als Gewinn beschreiben in Ihrem Arbeitsalltag oder ist das ein Stressfaktor?
Hängt gerade von meiner Tagesverfassung ab, ob ich das mehr als Gewinn oder als Belastung empfinde. Man kann sich's nicht mehr vorstellen, dass man tatsächlich um ein Dokument, das 5 Jahre alt ist, lesen zu können, in eine Bibliothek oder in ein Archiv gehen muss. Jeder von uns hat sich daran gewöhnt, dass man bei Google die Stichworte eingibt. Das ist entlastend, das ist toll, dass man das im Wohnzimmer kann. Diese Art von Beschleunigung ist schön, aber die Beschleunigung, dass Vorgesetzte womöglich erwarten, dass man schon morgen den Text fertig hat, der erst gestern in Auftrag gegeben wurde, das kann schon ziemlich stressig sein.
Wir sind gespannt, was die Hörer zu berichten haben, wie es Ihnen damit geht und welche Gedanken Sie dazu haben oder Fragen. Rufen Sie uns an 07221 2000. Unsere Sendung heute Vormittag hieß Und die Turbinen drehen sich weiter. Das Porträt einer Görlitzer Siemensianer-Familie. Da hören wir noch mal 2 Minuten rein.
Das Leben der Königs. Es scheint so solide gebaut wie die Häuser, in denen sie leben.
Ja. Wie lange kam?
Schon Patricks Großvater, Edgar König, hat im Görlitzer Dampfturbinenwerk gearbeitet und in Weinhübel gewohnt. Patricks Vater, Thomas König, arbeitet als Ingenieur im Dampfturbinenwerk und wohnt in Weinhübel. Und Patrick selbst wohnt auch in Weinhübel, hier im eigenen Haus, in direkter Nachbarschaft zu seinem Vater. Und natürlich arbeitet auch er in der Company, wie die Görlitzer das Siemens-Turbinenwerk bisweilen nennen.
Also wegziehen kam für mich überhaupt nie in Frage, schon alleine, weil ich damals auch ein bisschen feige war. Da wollte ich lieber unter Dach und Fach sein, wenn was ist, gehe ich zu meinen Eltern, das war mir schon wichtig. Und deswegen habe ich auch gehofft, dass ich hier was finde.
Patrick erhielt mehrere Ausbildungsangebote, entschied sich für Siemens, arbeitete danach in der Endmontage.
Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings, das ist noch nie für mich das Ende, weil das ist mit Schichten verbunden und ich bin kein Schichtenfreund. Dadurch, dass ich ja bei einer Familie aufgewachsen bin, wo man jeden Abend zusammen Abendbrot isst, wollte ich das auch. Das war wirklich einer meiner größten Ziele. Wenn ich eine Familie habe, will ich nie bis abends 22:30 arbeiten. Ich will abends mit meiner Familie zusammen Abendbrot essen. Das ist mir ganz wichtig gewesen und da habe ich mir dann überlegt, was kann man jetzt noch machen? Entweder noch mal ein Studium anfangen oder ein Techniker als Ausbildung neben der Arbeit. Und das habe ich dann 4 Jahre lang gemacht. Und pünktlich, als ich dann fertig war, kam die Familie und natürlich der heiß ersehnte Job im Büro.
Der 31-Jährige und sein Vater sitzen nebeneinander am Kaffeetisch. Der eine die ältere Version des anderen. Die gleichen dunklen Augen, die gleiche sportliche Figur und der gleiche Lebenstraum. Ein guter Job, eine Familie, ein Haus.
Allerdings ist dieser Lebenstraum bedroht, denn eine zeitweilig erwogene Schließung des Turbinenwerks in Görlitz ist zwar abgewendet, aber nur vorläufig. Trotzdem, Frau Weskop-Differ, ist so eine Sicherheit und Konstanz vermutlich immer noch ein Traum für viele. Ist er noch erfüllbar?
Also erstens ist tatsächlich interessant, dass diese großen Lebensziele, dass die so konstant sind. Es ist bei vielen Befragungen kommt raus, dass die Menschen sagen, jawohl, eine Familie, ein Haus und eine solide Vorsorge fürs Alter. Das sind irgendwie so die Sachen, die wirklich wichtig sind und das schon seit vielen, vielen Jahren. Die Erfüllung dieser Wünsche ist unterschiedlich leicht, unterschiedlich schwer. Und die Faktoren, die das beeinflussen, die sind auch sehr unterschiedlich. Ich meine, wenn Sie sich jetzt angucken, Görlitz, was haben die alles erlebt in den 70 Jahren, auf die diese kleine Reportage zurückblickte, da haben wir Kriege gehabt, da haben wir den Sozialismus gehabt und trotzdem konnte eine bestimmte oder vielleicht sogar deswegen eine bestimmte Branche sich dort halten und in dieser Branche haben dann die Männer immer wieder Arbeit gefunden. In anderen Gegenden hängt die Frage, ist eine Branche zukunftsfähig, dann von anderen Faktoren ab. Ich habe ganz zufällig, als ich jetzt mich auf die Sendung vorbereitete, eine kleine Broschüre in die Hände bekommen aus unserem letzten Urlaub. Da waren wir in Südtirol, im Pinzgau. Und da waren so um 1900 herum fast alle Männer der Gegend im Gletscher, im Eisbergbau tätig. Die haben das Eis da abgebaut und haben das Eis transportiert nach München für die Brauereien, wo man mit dem Eis dazu beitragen konnte, dass das Bier genau die richtige Gärung erfuhr. Heute kann sich das ja kein Mensch mehr vorstellen. Da wurde die Linde-Eismaschine erfunden und von einem auf den anderen Tag konnte man mit dem Gletscher kein Geld mehr verdienen. Und 80, 100 Jahre später ist in der gleichen Region kein Gletscher mehr da, wegen des Klimawandels. Und die Männer verdienen ihr Geld mit dem Tourismus. Ja, also das ist so irrsinnig. Und hätte man vor 100 Jahren die Leute gefragt, könnt ihr euch das vorstellen, dass die Leute in diese Region kommen, um hier Ski zu fahren oder um hier mit den Fahrrädern sich die Berge runterzustürzen? Die hätten ja nur einen Vogel gezeigt. Und deswegen sieht man, also je nachdem, in welcher Region man lebt, ist die Frage der Kontinuität durch sehr unterschiedliche Einflussfaktoren bestimmt. Man hat sie nicht in der Hand.
Wir fragen die Hörer, welche Veränderungen erleben Sie oder haben Sie erlebt, vielleicht auch bei Freunden oder bei Ihren Kindern, zum Guten oder zum anstrengenderen und erschöpfenderen? Erzählen Sie uns davon. 07221 2000 ist die Nummer von SWR 2 Tandem Hörer Live. Was Sie da gerade beschreiben, Frau Weskop-Differ, das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass zwar Dinge verschwinden, aber eben auch dann neue Arbeitsfelder an deren Stelle treten. Kommen wir noch drauf. Ich würde trotzdem gern zuerst mal noch ein bisschen über das zunehmende Tempo, das Sie vorher auch mit dem Faxgerät angesprochen haben. Bleiben wir mal noch beim Guten. Ich meine, es gibt ja ganz verschiedene Arbeitsfelder, Büroarbeit, Handwerk, Pflege. In welchen Bereichen würden Sie sagen, da haben es die Leute heute besser als vor 30, 40 Jahren?
Tja. Also wo wirklich sehr große Verbesserungen erzielt wurden, ist zum Beispiel der Bergbau. Ich komme ja aus Duisburg eigentlich und nach dem Krieg war der Bergbau wirklich noch eine extrem, extrem gefährliche Tätigkeit. Nicht nur, dass Unfälle passierten, sondern auch die ganzen Partikel in der Luft sind noch ungefiltert in die Lungen der Bergleute hineingeraten. Jetzt am Schluss, bevor man die letzten Zechen geschlossen hat in Deutschland, war das ein perfektioniertes Arbeitsschutzsystem. Da ist fast nichts mehr passiert unter Tage bei uns. Man hat hoch entwickelte Vorsorge, Arbeitsschutzsysteme gehabt, die erste Hinweise gegeben haben, wo sich Gas entwickelt hat. Man hat ganz tolle Windsysteme gehabt, die dafür gesorgt haben, dass diese für die Lungen gefährlichen Partikel weggeblasen wurden. Also da haben sie eine dramatische Verbesserung der Arbeitssituation gehabt, aber diese Arbeitsplätze gibt es heute nicht mehr.
Und
seit 2 Jahren alle weg.
Es ist insofern wahrscheinlich ein gutes Beispiel oder ein typisches Beispiel, weil gerade diese Malocher-Jobs, weil da viel passiert ist seit den 50er Jahren und natürlich auch durch die Gewerkschaften vieles besser geworden ist, kürzere Arbeitszeiten, Wochenarbeitszeiten auch. Gleichzeitig ist jetzt aber gerade viel Klage von Arbeitsverdichtung, mehr Stress, mehr Druck, Wegfall von sozialen Leistungen in neuen Berufen. Das heißt, es ist jetzt offenbar in der Breite einige Jahrzehnte lang bergauf gegangen und jetzt stagniert das oder geht wieder bergab. Woran liegt das?
Ich glaube, man kann es wirklich nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, es geht überall bergab, aber es gibt Branchen und es gibt Berufsfelder, in denen im Augenblick der Druck schon sehr groß ist. Eins, was im Augenblick ja in den Medien sehr präsent ist, ist der ganze Arbeitsbereich der Pflege, dass die Pflege im Augenblick eine so große Aufmerksamkeit genießt und dass die Arbeitsbelastungen in der Pflege so stark wahrgenommen werden, hängt damit zusammen, dass es einfach zu wenig Arbeitskräfte gibt, sodass die Arbeitsverdichtung unglaublich angestiegen ist. Wenn mal eine Kollegin krank wird, dann sind die Arbeitszeiten schnell überlang, dann ist die Station unterbesetzt und dann hat man nicht mehr das Gefühl, dass man den Patienten noch gerecht werden kann. Und das ist ein Bereich, in den dann jetzt auch noch die neuen Technologien in einer Weise hineinbrechen, dass sie von den Beschäftigten nicht als Entlastung wahrgenommen werden können, weil einfach auch die Zeit fehlt, sich einzuarbeiten in das neue Computersystem, das für die Dokumentation der Fälle geeignet sein könnte. Und dann muss man das außerhalb der Arbeitszeit machen und, und. Also von daher, die Pflege ist, glaube ich, zurzeit ein Arbeitsfeld, wo man sagen kann, es ist in den letzten 20 Jahren schlechter und nicht besser geworden.
SWR 2 Tandem, Hörer live. Die Arbeitswelt verändert sich. Wie erleben Sie das an Ihrem Arbeitsplatz? Fühlen Sie sich wertgeschätzt und sind dann auch selber loyal oder fühlen Sie sich eher austauschbar und leiden darunter? Oder vielleicht möchten Sie als Arbeitgeber was zu dem Thema sagen. 07221 2000 oder Mail an tandem@swr.de. Es gibt diesen Begriff des Burnouts, der schon fast ein Modewort geworden ist. Darüber wurden Bücher geschrieben und Fehltage wegen psychischer Erkrankungen scheinen auf einem Rekordhoch zu sein, immer wieder, wenn da neue Zahlen rauskommen. Gleichzeitig, Frau Weskop-Deffer, gibt es für höher qualifizierte Jobs offenbar eine neue Generation von Bewerbern, die anspruchsvoll auftreten und flache Hierarchien fordern und Aufstiegschancen und flexible Arbeitszeiten und so weiter. Wie relevant ist diese Entwicklung? Was sagt uns das?
Also ich glaube, den ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, die Entwicklung der Fehltage und auch die Verschiebung der Diagnosen, die den Fehltagen zugrunde liegen, das müssen wir schon sehr ernst nehmen. Also wir haben 50%, wenn ich das recht in Erinnerung habe, oder 51% der Arbeitsunfähigkeitstage gehen auf 3 Erkrankungsfelder zurück, die Muskel-Skelett-Erkrankungen, die Atemwegserkrankungen und die psychischen Störungen. Und man weiß, dass gerade auch bei Muskel-Skelett und Atmung häufig durchaus auch psychische Faktoren da mit hineinspielen. Dann kann man das jetzt auch nicht mehr als irgendwie Modehype Burnout bezeichnen, sondern da ist eine substanzielle Veränderung in der Arbeitswelt zu beobachten, die die Menschen belastet und in der Kombination mit den Alltagssorgen, die außerhalb der Arbeitswelt sich vollziehen, scheint da doch eine Anspannung zu entstehen, die wir nicht bagatellisieren dürfen. Das bin auch dankbar, dass die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin da immer wieder sehr genau darauf achtet, wie sich die Phänomene verändern und versucht, in der Arbeitswelt den eigentlichen Ursachen auf die Spur zu gehen.
Vielleicht knüpfen wir da gleich mit einer Hörerin an, die zwar ihren Namen nicht genannt haben will, aber, glaube ich, etwas zu ihrer Situation sagen möchte, was ihr nicht so behagt. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was möchten Sie erzählen?
Ja, ich kann aus meiner rückwärtigen Arbeitstätigkeit erzählen, dass es mitunter...
In welchem Bereich war das denn?
Das war in der Baubranche. Und dass es da schon sozusagen in den Arbeitsverträgen festgelegt wird, wie viele sozusagen Geschäftsinteressestunden im Arbeitsvertrag gedanklich mit vereinbart sind. Manchmal ist eine konkrete Zahl genannt worden. An anderen Arbeitsplätzen hieß es dann so schön, das monatliche Entgelt ist sozusagen die Summe. Mit dem monatlichen Entgelt sind notwendige anfallende Überstunden abgegolten.
Ist das was Typisches, Frau Weißgrub-Deffer?
Also ob das typisch ist, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Aber was wir wissen, tatsächlich die Zahl der unbezahlten Überstunden hat zugenommen. Und im Arbeitszeitreport 2016 hat man auch festgestellt, dass jeder siebte Arbeitnehmer, jede siebte Arbeitnehmerin sagt, es hat in der letzten Zeit betriebsbedingte Änderungen der Arbeitszeit gegeben, die dann ja von der Arbeitnehmerin, von der Beschäftigten dann ihrerseits irgendwie aufgefangen werden müssen. Das ist ja dann keine freiwillige Veränderung der Arbeitszeit, sondern die muss einfach akzeptiert werden. Und ob das dann zur Familiensituation passt, ob das zu den eigenen Vorstellungen passt, das ist dann noch lange nicht ausgemacht. Von daher glaube ich, dass unsere Hörerin hier schon den Finger in eine Wunde legt. Die Frage, ob die Menschen mit ihrer Arbeitszeitgestaltung zufrieden sind und wie stark sie darauf Einfluss nehmen können, ist ganz wichtig dafür, ob die Menschen zufrieden sind mit ihrer Arbeit oder nicht.
War es denn, liebe Hörerin, möglich, dagegen zum Beispiel zu protestieren?
Also wenn man in der Firma angefangen hat, es war ein größerer Konzern, europaweit tätig, hat man das sozusagen schon mit dem Arbeitsvertrag unterschrieben. Und jeder, der während der Probezeit, ich sage jetzt mal, nicht gleich in die Vollen ging mit Überstunden, der hat die ersten 6 Monate nicht überlebt.
Also das nehmen wir mal hier in die Liste der zu beklagenden Entwicklungen. Danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ich danke Ihnen auch.
Wie ist es, Frau Weißgrub-Deffer? Ich meine, wir haben ja keine hohe Arbeitslosigkeit. Das heißt, es gibt im Großen und Ganzen Arbeit. Warum können sich die Unternehmen das erlauben? Und schaden die sich nicht selber relativ kurzfristig sogar, wenn sie ihre Arbeitnehmerschaft so schnell erschöpfen?
Tja, ich glaube, der Arbeitsvertrag ist das eine. Und wenn solche arbeitsvertraglichen Regelungen getroffen werden, wie die Hörerin beschrieben hat, ist es erstaunlich. Das andere ist natürlich die tatsächlich gelebte Führungskultur. Und ob der einzelne Arbeitnehmer, die einzelne Arbeitnehmerin motiviert in den Betrieb kommt oder sich eigentlich schon morgens erschöpft fühlt, hängt sicher entscheidend vom Betriebsklima ab, von der Frage, wie die eigene Arbeit gewertschätzt wird und ob man auch das Gefühl hat, im Team sich unterstützt zu fühlen. Da habe ich den Eindruck, kommt auf die Führungskräfte auch heute eine ganz große neue Aufgabe zu. Es ist, auch für die verändert sich ja ganz viel und sie sind vielleicht nicht immer auf diese vielfältigen Herausforderungen gut vorbereitet. Sie müssen gucken, dass der eine Kollege, der jetzt plötzlich mit dem Wunsch kommt, einen Familienangehörigen zu pflegen, der will die Arbeitszeit reduzieren. Der andere möchte ein halbes Jahr aussetzen, weil er Elternzeit nimmt. Und der dritte möchte gerne mal ins Ausland gehen oder so. Und all diese Wünsche, die ja sehr berechtigt sind, die aber ungewöhnlich sind, weil früher nahmen Männer keine Elternzeit und früher kamen Männer auch nicht auf die Idee, ihre Angehörigen zu pflegen. Da wusste man noch, was man von einer weiblichen und was man von einer männlichen Beschäftigten hat. Da ist so meine Beobachtung, der ein oder andere in der Führungsaufgabe ist da noch nicht so leicht drauf vorbereitet. Deswegen denke ich, wir müssen an verschiedenen Stellen anpacken. Wir müssen die Arbeitsverträge solide gestalten. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass diejenigen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, auf diese auch gut vorbereitet sind.
07221 2000 ist die Telefonnummer von SWR2 Tandem, Hörer live. Erzählen Sie uns von Ihren Veränderungen oder schwierigen Situationen am Arbeitsplatz und wie Sie damit umgehen. Und dann wäre es schon interessant zu gucken, inwieweit das in eine typische und breitere Entwicklung gehört. Ich meine, was Sie jetzt sagen, ist ja auch, also natürlich ist es eine Herausforderung für die Arbeitgeber, das alles unter einen Hut zu bringen. Es ist aber natürlich auch Ihre oder deren Verantwortung. War das früher besser?
Nee, besser. Also besser und schlechter ist nach meiner Einschätzung da keine Kategorie. Aber es gab zum Teil klarere Vorstellungen von dem, was gesetzt ist, wo man sich gar keine Gedanken drüber machen muss, und dem, was gestaltbar war. Heute sind die Flexibilitäten auf allen Seiten größer und damit entstehen größere Herausforderungen. Und die vielen Veränderungen werden teilweise dann auch als Belastung wahrgenommen. Ich erinnere mich, dass der Erwerbstätigenbefragung, glaube ich, war es, auch von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, die hat nochmal genau geguckt, wie werden eigentlich die Menschen in den Berufen, wofür eine niedrigere Qualifikation braucht, und die mit den höheren Qualifikationen, wie werden die eigentlich durch die Veränderungen erfasst, was erleben die als besonders herausfordernd und als besonders schwierig. Mhm. Und da sieht man, das gibt ganz unterschiedliche Stories. Die Menschen in den gut qualifizierten Berufen, die erzählen einem auf so eine Frage, jedes Jahr gibt es ein neues Computerprogramm, ständig muss man sich neu einstellen bei diesen Technologien. Das ist eine Klage, die hört man bei den Menschen in den weniger qualifizierten Berufen deutlich seltener. Stattdessen klagen die darüber, dass ständig neue befristete Beschäftigungsverhältnisse entstehen, immer mehr Aushilfen, immer mehr Praktikanten, immer mehr freie Mitarbeiter. Und deswegen ist, glaube ich, das Gesamtbild, was in einem Unternehmen als Belastung, als Veränderung erlebt wird, sehr vielfältig. Und erst in der Summe kann man verstehen, warum an mancher Stelle der Druck allzu groß erlebt wird.
Nun war das Beispiel mit den mit den Überstunden, das wir vorher hatten, und auch das, was Sie jetzt erzählen, da gab es zumindest einen Betrieb dazu. Aber jetzt, wenn einer ein Essensauslieferer auf seinem Fahrrad ist, da gibt es ja dieses aktuelle Stichwort Gig Economy, also eine Wirtschaft voller Menschen, die sich von Einzeljob zu Einzeljob durchhangeln, die eigentlich keinen richtigen Arbeitgeber mehr vor sich haben, aber auch keinerlei Absicherung und keine Chance, Rücklagen zu bilden. Wie groß ist dieser Teil unserer Arbeitswelt und wächst der? Wie sehr ist das ein Problem?
Also ich glaube, dass das die größte Veränderung ist und sie ist zugleich noch am wenigsten bemerkt. Sie vollzieht sich schleichend und sie revolutioniert tatsächlich unser Arbeitsleben. Und zum Glück gibt es inzwischen einige Forscher und einige Forscherinnen, die da mal genauer reingeleuchtet haben in diese Veränderungen, sodass man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie stark wächst diese Plattformökonomie, diese Entbetrieblichung der Arbeit eigentlich hinein in unseren Arbeitsalltag. Der Begriff der Entbetrieblichung, der stammt ja von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die schon vor 5 Jahren festgestellt haben, dass der Anteil der Arbeit, der außerhalb dieser betrieblichen Strukturen verrichtet wird, immer mehr wächst. Eine Zahl dazu vielleicht, wenn man anguckt, die 1960 geborenen Männer, wie viele von denen waren eigentlich mit 40 schon mal selbstständig. Dann hatten wir eine Phase der Selbstständigkeit, wo sie nicht in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis beschäftigt waren. Dann sagen 17% dieser Männer, jawohl, wir hatten schon eine solche Phase selbstständiger Tätigkeit. Die 20 Jahre älteren Männer, nur 20 Jahre älter, die dann 1940 geboren sind, die von denen hatten mit im Alter von 40 nur 6% die Erfahrung von selbstständigen Phasen. Das heißt, eine Verdreifachung zwischen der einen Altersgruppe und der nächsten in Bezug auf diese Erwerbshybridisierung, in Bezug auf die Frage, wie stark wechseln sich im Lebenslauf Phasen der Selbstständigen und Phasen der abhängigen Beschäftigung ab. Und das, ich glaube, das hat die Politik auch noch nicht richtig verstanden, was in diesen Zahlen für einen Sprengstoff drinsteckt, denn die Phase selbstständiger Tätigkeit im Lebenslauf ist eine Lücke in Bezug auf die soziale Sicherung. Wir bezahlen in Deutschland im Regelfall, es gibt einige wenige Ausnahmen, aber im Prinzip zahlen wir Beiträge von unserer abhängigen Beschäftigung. Da zahlt der Arbeitgeber dann den vollen Sozialversicherungsbeitrag, den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmeranteil und alles ist paletti. Wenn ich aber selbstständig tätig bin, egal ob jetzt als Foodora-Fahrer oder als Uber-Fahrer oder in einer anderen selbstständigen Tätigkeit, zahle ich keine Sozialversicherungsbeiträge. Und insofern wird diese Phase meiner Erwerbstätigkeit eine Lücke in meiner Versicherungsbiografie. Und wir wissen ja, dass ohnehin unser Rentenversicherungssystem nicht darauf ausgerichtet ist, Luxusrenten zu produzieren. Wir sind schon darauf angewiesen, dass wir Jahr für Jahr tatsächlich Beiträge zahlen. Und wenn jetzt 2-3 Mal im Leben Phasen von 3 oder 4 Jahren sich hineinmogeln in die Biografie abhängiger Beschäftigung, die beitragsfrei sind, dann wird am Ende die Rente nicht ausreichend für einen sicheren Lebensabend.
Sie hören SWR2 Tandem Hörerlife. Wir sprechen über unsere sich verändernde Arbeitswelt. Und wenn Sie was dazu sagen möchten, können Sie noch anrufen. 07221 2000 ist unsere Nummer und unser Gast ist Eva Welskop-Deffer bei der Caritas, Vorstand Sozial- und Fachpolitik. Jetzt haben wir nochmal jemanden am Telefon, einen Herrn, der auch lieber anonym bleiben will, aber zu seinem Ruhestand und zu den Konditionen, glaube ich, was erzählen möchte. Guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es geht darum, ich bin 55 Jahre alt, ich arbeite ununterbrochen seit meinem 18. Lebensjahr durch, immer in guten Positionen, gut verdient, also ich konnte ein bisschen was ansparen. Und aufgrund der Arbeitsmarktentwicklung werde ich jetzt aufhören zu arbeiten.
Also inwiefern betrifft Sie die?
Wie meinen Sie die Arbeitsmarktentwicklung?
Ja genau, wie wird das zu einem Grund, dass Sie aufhören wollen?
Die Qualität des Zwischenmenschlichen. Wir sind inzwischen in einer Situation reingekommen, ich habe das ja lang genug erlebt, dass eine extreme Aggression herrscht, dass der eigene Job über allen anderen Dingen steht, es werden Schuld, wird weitergegeben, man sucht jemanden, dem man Schuld in die Schuhe schieben kann. Wir verhalten uns menschlich betrachtet wie Parasiten. Das ist so parasitär geworden. Ich habe früher einen Spaß an der Arbeit gehabt. Ich habe keine Probleme mit meinen Kunden oder Ähnliches, überhaupt nicht. Aber die Art und Weise, wie wir inzwischen miteinander umgehen, hat dazu geführt, dass ich wirklich keine Lust mehr habe.
Können Sie ein Beispiel sagen? In welcher Branche sind Sie denn beschäftigt?
Ich bin im Außendienst tätig, also ganz normale Verbrauchsgüter. Hauptproblem, und das passt sehr gut in Ihre Sendung, ist das, dass inzwischen die Menschen einen so eng getakteten Terminkalender haben, dass die auch durchs Internet inzwischen so extrem viele Arbeiten täglich erledigen müssen, dass die alle zusammenklappen. Ich habe weinende Kunden, also Einkäufer, wichtige Leute, die hohe Beträge im Jahr verschieben, die weinen bei mir am Telefon. Ich kenne die seit 20 Jahren, deswegen ist das ein Vertrauensverhältnis. Die Leute können nicht mehr. Die Moral der Arbeitgeber ist inzwischen, und je größer der Konzern, umso schlimmer, ist inzwischen so, entschuldigen Sie den Ausdruck, unter aller Sau. Die Menschen werden verheizt, kaputt gemacht.
Das heißt, die Leute, mit denen Sie zu tun haben, die stehen alle unter einem solchen Druck, dass sie selber auch keinen Spaß mehr haben und dass sich das auf den allgemeinen Ton und auf das Klima auswirkt.
Und weitergeben. Und irgendwann, also ich habe in den letzten 2 Jahren 4 Leute, die seit 20 Jahren ihren Job machen, mit Burnout verschwinden sehen. Die wurden systematisch von ihren Arbeitgebern ausgebeutet, bis sie in die Knie gegangen sind. Das tue ich mir nicht mehr an. Und der Staat macht einen großen Fehler, dass er hier nicht einschreitet, weil bei mir geht richtig Lohnsteuer flöten. Also meine Sozialabgaben und meine Lohnsteuer, das sind Festgehälter anderer Leute. Ich mag nicht mehr. Und ich betrachte sogar aus dem sozialen Punkt raus. Aber wenn ich so weitermache, dann erlebe ich meine eigene Rente nicht mehr, dann bin ich kaputt. Und das werde ich mir nicht antun. Deswegen ziehe ich mich aus dem Arbeitsmarkt zurück. Ich sage immer schön, lieber mit dem Fahrrad ins Schwimmbad, als mit dem Mercedes zur Arbeit. Und das wird wirklich immer mehr. Und das hat mich auch inzwischen überzeugt. Ich mache das jetzt. Und Grund ist das parasitäre Verhalten der Arbeitgeber.
Dann beglückwünsche ich Sie, dass Sie die Freiheit auch haben, das zu machen. Und wünsche Ihnen alles Gute und danke für den Anruf.
Gerne.
Frau Welskop-Deffer, der Ruf nach dem Staat, der irgendwas da mal in Bewegung setzen soll, sehen Sie, was in Bewegung geraten?
Naja, also der Ruf nach dem Staat, ich glaube, wir haben insgesamt eine gute Arbeitsschutzgesetzgebung. Das, was der Kollege beschrieben hat, deutet ja darauf hin, dass im Betrieb die Arbeitsschutz Maßnahmen, auch wir haben ja Gefährdungsbeurteilung als Instrument des Arbeitsschutzes, da soll eigentlich rechtzeitig bemerkt werden, wo Entwicklungen sich vollziehen und nicht nur in der physischen, sondern auch in der psychischen Belastung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die zu solchen Entwicklungen führen. Von daher also denke ich, wir haben eigentlich ein guten gesetzlichen Rahmen, um sowas abzuwenden, aber das muss natürlich am Ende auch gelebt werden. Und meine Erfahrung in den letzten Jahren ist, dass für viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Arbeitszufriedenheit dadurch sinkt und vielleicht auch die Aggression, die er beschrieben hat, steigt, weil die Erfahrung von Selbstbestimmung so viel schwerer zu machen ist. Ich beschreibe mal eine Geschichte. Da wurde ein Großraumbüro eingeführt und es gab unglaubliche Widerstände gegen das Großraumbüro und es wurde immer gesagt, es ist zu kalt oder zu warm. Also niemand fühlte sich richtig wohl in dem Büro und dann haben wir eine Begehung gemacht und haben die Kollegen gefragt, was denn eigentlich los ist. Und dann haben ganz viele gesagt, es ist so schrecklich, dass wir das Fenster nicht mehr aufmachen dürfen. Früher in unserem alten Büro, da durften wir alle das Fenster aufmachen. Und indem wir ihnen zuhörten, wurde deutlich, die ständige Betonung dessen, dass die Temperatur im Raum angeblich nicht stimme, war eigentlich eine Rationalisierung des Ärgers darüber, dass das Fenster nicht mehr aufgemacht werden durfte in einer Arbeitswelt, wo schon die Frage, welche Akte bearbeite ich als erstes, die mit dem Buchstaben A oder die mit dem Buchstaben B, nicht mehr in der eigenen Entscheidung lag, sondern vom Computer vorgegeben wurde. Die Kolleginnen bekamen vom Computer die Arbeitsaufträge quasi auf den Tisch. Das war schon fremdbestimmt genug. Und jetzt kam zu dieser Fremdbestimmung in Bezug auf die Arbeit auch noch die Fremdbestimmung in Bezug auf die Frage, darf ich jetzt mal das Fenster aufmachen an einem sonnigen Tag, ja oder nein? Und da war offenbar der Punkt erreicht, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und das richtete sich wirklich in einer aggressiven Form gegen den Arbeitgeber, gegen das Großraumbüro, gegen alles, was sich da verändert hatte. Und ich glaube, das müssen wir sehr sorgfältig beobachten, dass die neuen Technologien ganz erhebliche Erfahrungen von Fremdbestimmung mit sich bringen, auch in einem Callcenter. Da kriegen sie die Anrufe reingestellt und können nicht mal überlegen, also mache ich mal zwischendurch auch 5 Minuten Atempause, sondern kaum haben sie den einen Hörer aufgelegt, kommt der nächste Anruf rein, es wird zentral gesteuert. Und ein solches Maß an Fremdbestimmung kann zu einem Auslöser aggressiver Reaktionen werden, wie sie gerade beschrieben wurden.
Das heißt, Selbstbestimmung wäre ein ganz wichtiger Aspekt bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen. Wobei, dass die digitale und die computerisierte Steuerung, hat ja noch ein weiteres Gespenst erzeugt, das gerade umgeht. Es erwarten ja viele eine Zukunft, in der uns die Arbeit schlicht ausgeht durch künstliche Intelligenz, durch Roboter und was sich da gerade alles entwickelt. Andere sagen, ach, es wird immer ein neuer Arbeitsbedarf entstehen, von dem wir noch nichts ahnen. Sie haben das vorher mit dem Tourismus beim Wegfall des Eises beschrieben oder als nach dem Rückgang der körperlichen Arbeit zum Beispiel eine Fitnessbranche entstanden ist, mit der davor vermutlich auch niemand gerechnet hat. Also welches Szenario zwischen, die Arbeit bricht weg und es gibt sie zu wenig oder das wird sich alles schon richten, welches halten Sie für wahrscheinlicher?
Ich glaube, es ist völlig unbestritten, dass durch die Digitalisierung die Erwerbsarbeit sich dramatisch verändert. Es werden in bestimmten Bereichen Rationalisierungsmöglichkeiten entstehen und die Frage, wie diese Rationalisierungsmöglichkeiten hinterher realisiert werden, ob in Form von Arbeitsplatzvernichtung oder in Form von Arbeitszeitverkürzung, das entscheidet sich nicht zuletzt in den Tarifverhandlungen. Da werden die Gewerkschaften eine große Chance haben, die Entwicklung mitzugestalten. Am Ende, glaube ich, ziemlich sicher sagen zu können, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier Massenarbeitslosigkeit durch die Digitalisierung entsteht, nicht besonders wahrscheinlich ist. Selbst die Studien von Osborne und Fry, das waren ja die Debatte angestoßen haben, zeigen auf, dass es in verschiedenen Berufsfeldern neue Chancen gibt und dass wir zum Beispiel mehr Beratung brauchen werden. Wir werden mehr kreative Potenziale nutzen können. Deswegen, in der Summe bin ich ganz entspannt. Das heißt aber nichts für jeden Einzelnen. Es kann natürlich auch bei einer in der Summe gleichbleibenden Arbeitsnachfrage für den Einzelnen heißen, dass just sein Beruf, sein Arbeitsfeld nicht mehr gebraucht wird oder zumindest nicht mehr so gebraucht wird, wie er oder sie es mal gelernt haben. Und damit kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt. Es ist unabdingbar wichtig, dass jetzt, wo wir alle miteinander erkannt haben, wie tiefgreifend die digitale Transformation unsere Arbeitswelt verändern wird, die Weiterbildungsangebote, die Weiterbildungsimpulse deutlich intensiviert werden. Lebenslanges Lernen klingt ja so ein bisschen nach lebenslanger Strafe. Aber da steckt das eine Riesenchance drin, wenn es sich nur richtig gestalten lässt. Wir müssen alle miteinander Spaß dran haben, dass wir was Neues lernen dürfen. Die Arbeitgeber müssen dafür Sorge tragen, dass auch die Möglichkeiten wirklich während der Arbeitszeit dafür da sind, sich weiter zu qualifizieren. Und wenn das systematisch befördert wird, dann bin ich zuversichtlich, dass wir den Abbau der Arbeit verhindern können. Ich wiederhole aber nochmal, was wir eben schon besprochen haben. Das ändert nichts daran, dass wir die Verlagerung aus der abhängigen Beschäftigung in diese neuen Formen der Selbstständigkeit haben werden. Und darin liegt eben eine riesige Aufgabe, das ordentlich sozialstaatlich zu gestalten. Wir haben seit 100 Jahren die Tradition, alle gesetzlichen Regelungen, die im weiteren Sinne soziale Sicherheit betreffen, vom Arbeitsschutz bis zur Rente anknüpfen zu lassen am abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Und wenn das abhängige Beschäftigungsverhältnis seine Dominanz verliert, dann ist es wichtig, dass der Arbeitsschutz auch für die Menschen gilt, die in diesen neuen hybriden Selbstständigkeiten tätig sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Mutterschutz. Es kann doch nicht sein, dass eine schwangere Frau, die als Podologin in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis ist, auf einer Station nicht mehr arbeiten darf, wo ein Keim bemerkt wurde, der für das ungeborene Kind eine Gefährdung darstellen würde. Da ist der Arbeitgeber verpflichtet, der Frau zu sagen, auf dieser Station darfst du nicht mehr arbeiten. Wenn dieselbe Frau als selbstständige Podologin für 2 oder 3 Altenheime tätig ist, gibt es niemanden, der ihr untersagen würde oder untersagen müsste, dass sie auf dieser Station, auf der der Keim entdeckt wurde, ihrer Tätigkeit nicht mehr nachgehen kann. Und das ist einfach ein Irrsinn, der zu unseren Arbeitsrealitäten in keiner Weise passt.
Das nehmen wir jetzt als letztes Beispiel und zum drüber nachdenken und mitnehmen, denn die Zeit ist schon rum. Es gäbe natürlich ganz vieles, was wir noch ansprechen könnten. Aber ich danke Ihnen, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und danke denen, die angerufen und sich beteiligt haben. Das war SWR 2 Tandem Hörer live mit Eva Welskop-Deffer. Am Mikrofon war Bernd Lechler und die Redaktion hatte Nadja Odeh.